Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen.
Bevor es losgeht, möchte ich euch den Hinweis auf unseren kostenlosen Newsletter, den ihr unter digitales-unternehmertum.de/newsletter findet, nicht vorenthalten. Dort werdet ihr regelmäßig oder aktuell ist es noch eher unregelmäßig mit vielen spannenden Informationen rund um die digitale Welt versorgt. Es gibt Fachartikel, die bei uns im Portal geschrieben werden. Ihr verpasst keinen Podcast mehr und es gibt auch eine ganze Menge externer News oder Berichte, so möchte ich es mal formulieren, die ja rund um das digitale Unternehmertum sich drehen und einfach spannend, interessant, inspirierend sind. Von daher kann ich euch den Newsletter wärmstens empfehlen. Kostenlos, tragt euch ein unter digitales-unternehmertum.de/newsletter.
Immer wieder stelle ich ja an dieser Stelle ja interessante Unternehmer oder Unternehmen vor. Und heute habe ich wieder ein solches spannendes Unternehmen, ein Startup, eher als Hersteller, denn als Händler agierend und sowohl im Onlinehandel als auch im stationären Handel quasi aktiv die Produkte, die eigenen Produkte verkauft. Gerade heutzutage geht es ja sehr häufig um ähnliche Produkte, um Substitute. André Eichhorn ist mit seiner Gründerkollegin einen etwas anderen Weg gegangen und hat sich für ein Produkt quasi entschieden, ja, was man nicht unbedingt als Mainstream ansehen würde, sondern aus Sicht der Frau wohl eher ein ja, vorhandenes Übel darstellt. In dem Fall geht es um das Unternehmen Merula und um das Thema Frauenhygiene. Im Gespräch mit André geht es darum, wie die Idee zu Merula letztendlich entstand, mit welcher Strategie man versucht hat, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Es existiert seit Anfang 2017. Man hat einiges bisher schon geschafft. Wir sprechen natürlich auch darüber, wie oder welche Marketingkanäle letztlich relevant und wichtig sind. Und natürlich auch insgesamt über das Thema Vertriebswege, also indirekter, direkter Vertrieb, stationärer Handel versus Onlinehandel. Welche Erfahrungen konnte er bisher sammeln und wie hat sich das Unternehmen bis heute weiterentwickelt? Und der Blick in die Zukunft darf natürlich auch nicht fehlen und ich würde vorschlagen, lasst uns direkt in das spannende Gespräch mit André hineingehen. Es soll inspirieren, es soll Ideen schaffen, wie letztendlich das digitale Unternehmertum sich ebenfalls entwickeln kann. Es muss nicht immer nur der eine Weg sein, also als Pure Player beispielsweise oder auch die Kombination, sondern es geht auch nach dem Prinzip des klassischen Herstellers, wie wir heute erfahren haben, ob das immer so bleibt, das wird sich zeigen. Aber hört einfach rein. Viel Spaß beim Interview.
Ja, hallo Thomas. Erstmal, also es freut mich, dass ich bei eurem heutigen Podcast entsprechend dabei sein kann. Also mein Name ist André Eichhorn. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Merula. Hast ja eben schon sehr schön auch erwähnt, was wir machen. Also wir sind Hersteller von Damenhygieneprodukten. In erster Linie von sogenannten Menstruationstassen, was viele Herren vor allen Dingen der Schöpfung wahrscheinlich so noch gar nicht kennen. Aber es ist immer weiter auf dem Vorreiter oder immer mehr auf dem Vormarsch, sodass nach und nach irgendwann wahrscheinlich jeder wissen wird, was Menstruationstassen überhaupt sind.
Also ich kann es auch nicht, also von daher gehöre ich zu dieser Riege dazu. Ihr seid ja jetzt in einem Segment tätig, was, ich sag mal, auf den ersten Blick eher in der Nische anzusiedeln ist, obwohl es ja eine Menge Menschen, also Frauen betrifft. Ich glaube, bei uns in Deutschland sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung Frauen. Wie seid ihr damals auf die Idee zur Merula Cup gekommen?
Ja, also erstmal kurz noch vorab, was ist überhaupt eine Menstruationstasse, damit auch die Hörer abgeholt sind. Es handelt sich hierbei eigentlich um Ersatz, statt einem Tampon zu benutzen oder einer Binde, führt man ebenso in den Körper ein und ist wesentlich hygienischer, als das bislang mit Tampons der Fall ist. Einfach um das auch nochmal kurz vorwegzunehmen. Ja, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen oder ein Mainstream-Produkt? Ja, im ersten Moment könnte es noch ein Nischenthema sein, weil es viele noch nicht kennen, aber am Ende betrifft es eigentlich jede Frau auf der Welt, die ihre Tage hat, oder jede Person, die entsprechend menstruiert. Insofern ist der Markt eben sehr, sehr breit. Also wenn man sich anschaut, wer heutzutage alles Tampons oder Binden benutzt, kann man das ohne Probleme durchzählen, was eigentlich nahezu jede Frau betrifft. Von daher ist es ein Produkt, was definitiv sehr zukunftsorientiert ist. Wie es dazu gekommen ist, ja, liegt darin begründet, dass meine Geschäftspartnerin, die Merle Marie Forstmann, die Ursprungserfinderin unseres Merula Cups, so heißt unser Produkt nämlich, gewesen ist, weil sie sich damit dem Thema eben längere Zeit dann auch befasst hat, mit Menstruationstassen als solchen, mit der Möglichkeit, sich eben etwas Gesünderem zu bedienen, als das mit Tampons oder Binden der Fall ist. Und ja, dann hat sie einige Zeit lang sich mit anderen Frauen darüber ausgetauscht, hat auch andere Frauen lange Zeit beraten, weil es eben ein sehr beratungsintensives Produkt gewesen ist. Es gibt, alle anderen Hersteller haben verschiedene Größen, S, M und L, dass die Frau die passende, ja, Tasse oder den passenden Cup, wie man dann auch kurz sagt, für sich finden kann. Und weil das eben sehr, sehr kompliziert ist, dass die Frau eben das richtige Produkt am Ende in den Händen hält, hat sie sich Gedanken gemacht und es sich überlegt, es muss doch einfacher sein. Es muss doch ein Produkt geben, was jeder Frau passen kann. Und daraufhin hat sie nach über einem Jahr unseren Merula Cup entwickelt. Denn bei uns gibt es keine S, M und L Größe, denn unserer ist wirklich genau so konzipiert, dass er jeder Frau passen kann. Das einfach nur in der Kurzform. Und das Thema wollte sie eigentlich einfach als Hausfrauentätigkeit nebenher machen. Sie wollte es anderen Frauen vereinfachen und hat ein Produkt entwickelt und hat gesagt, da schicke ich vielleicht ab und an mal unter der Woche mal ein, zwei Päckchen raus und tue den anderen Frauen was Gutes. Und hatte gar nicht diesen wirtschaftlichen Gedanken im ersten Moment dahinter, was wir häufig als Erfolg unseres Unternehmens auch ansehen. Wir haben nicht auf Biegen und Brechen wie manche uns überlegt, was für ein Produkt können wir jetzt machen, um eine Firma zu gründen. Oder wir gründen erstmal eine Firma, um dann mit einem Produkt auf den Markt zu kommen. Wir hatten ein Produkt. Und das hat auf einmal funktioniert, weil sie gemerkt hat, dass die Nachfrage explosionsartig gestiegen ist und immer mehr Frauen sich dafür interessiert haben, dass sie irgendwann gemerkt hat, sie braucht noch jemanden an ihrer Seite, der sie dabei unterstützt. Und so bin ich dann eben auch zum Thema Menstruationstassen gekommen, weil ich dann als Gesellschafter mit ins Unternehmen eingestiegen bin und wir haben das Unternehmen eben dann einige Stufen nach oben katapultieren können.
Erzähl uns doch mal vielleicht, gerade weil es auch so ein spezieller Markt ist und du hast es ja eben schon auch skizziert, dass es ja eigentlich jede Frau oder die meisten Frauen zumindest betrifft. Wie groß ist der Markt überhaupt insgesamt und natürlich insbesondere, ich weiß gar nicht, ob man das so kleinteilig gliedern kann, dann auch für die Cups, wie du gesagt hast.
Ja, also wenn man allgemein auf dem Markt kann man ja sagen, dass wir wirklich jede Frau ansprechen oder jede Person, die menstruiert. Und wenn wir jetzt nur auf den deutschen Markt gehen, dann kann man sagen, die Altersspanne beginnt ungefähr bei 11, 12, 13 Jahren bis in das Alter, an die Wechseljahre entsprechend kommen. Das ist Ende 40, Anfang 50. Das heißt, wir sprechen hier allein in Deutschland von etwa 20 Millionen Personen. Ja, natürlich wird nicht jede Frau später eine Menstruationstasse verwenden. Aber es werden eben einfach immer mehr. Und das erkennen wir auch an den Nachfragen, die existieren. Wir erkennen das daran, wenn wir den Markt verfolgen, die Menstruationstassen, die sich anfangs verkauft haben, wie sie sich jetzt mittlerweile verkaufen. Es gibt einfach immer mehr und man merkt es auch daran, wenn man in die Drogeriemärkte gehen, die sagen wir vor 2 Jahren noch keine Menstruationstasse im Regal stehen hatten, haben vor 1,5 bis 2 Jahren angefangen, die erste reinzustellen und mittlerweile stehen 3 in den Regalen. Und das ist eigentlich auch ein Indiz dafür oder ein Faktor, den man nehmen kann, wenn man sieht, dass gerade diese großen Händler, also in dem Fall beispielsweise DM, anfängt als Marktführer gleich 3 solcher Produkte in ihren Regalen zu listen, dass das ein Indikator dafür ist, dass das Produkt funktioniert.
Aber in Zahlen kannst du das nicht irgendwie verifizieren, ne?
Ja, in Zahlen ist es relativ schwierig, das einfach noch, weil der Markt sich halt so verrückt entwickelt. Also auch bei uns, wir sind ein klassisches Start-up. Als wir angefangen haben, das Produkt kam im Februar 2017 auf den Markt, ganz klassisch im Wohnzimmer. Ich bin im April, Mai 2017 mit eingestiegen. Dann haben wir eine Garage umgebaut in ein Lager und in einen Büroraum. Und das ist Ende letzten Jahres schon komplett aus allen Nähten geplatzt, dass wir wieder umziehen mussten. Jetzt haben wir Büroräume mit Lagerfähigkeit von 130, 140 Quadratmetern. Also selbst uns überrennt diese Entwicklung momentan ungemein.
Und was glaubst du, was ist so dein Bauchgefühl? Wie ist so die Aufteilung online, offline? Also der Online-Kanal wird mit Sicherheit dann vielleicht sogar noch der kleinere Part sein, oder? Wie würdest du es einschätzen?
Ja, genau. Es ist in der Tat, es ist ein Produkt an sich, was viele Endverbraucherinnen gerne erstmal in der Hand haben möchten oder sich in der Hand anfühlen möchten. Und insofern ist natürlich der Online-Kanal für uns am Anfang wichtig gewesen, um unser Produkt überhaupt erstmal zu verbreiten und bekannt zu machen. Auch jetzt hat es noch eine gewisse Bedeutung, gar keine keine Frage, dass viele Frauen das Produkt auch online bestellen. Aber unterm Strich ist es sehr wichtig, dass wir in den stationären Handel gekommen sind, damit eben die Frau ans Regal gehen kann oder in die Apotheke gehen kann, dort nachfragen kann, es anfühlen kann. Das ist bei so einem Produkt doch entscheidend, weil es eben ein neues Produkt ist. Hätten wir jetzt nur einen Tampon auf den Markt gebracht, dann wäre das nahezu egal gewesen, weil eine Frau weiß, wie ein Tampon funktioniert. Und das weiß sie bei einer Menstruationstasse nicht. Insofern ist der stationäre Handel an sich für uns immer bedeutsamer, vor allen Dingen, weil wir dort auch, ja, in Anführungszeichen den Mainstream erreichen, weil der Mainstream an sich bei neuen Produkten sich dann doch eher nochmal in Geschäften leiten lässt.
Wie ist das denn? Gibt es Wettbewerber? Und wenn ja, wie viele? Du sagst eben, DM hat 3 gelistet. In welchem Markt agiert ihr da? Also ist es eher ein oligopolistischer Markt oder wie würdet ihr das selbst definieren?
Also es ist so, dass der Markt immer stärker auch von Händlerseite wächst. Die ganz Großen werden noch nicht so darauf aufmerksam. Sie schießen geradezu wie Pilze momentan aus der Erde. Die Menstruationstassenhersteller von allen möglichen Ecken und Enden, teilweise irgendwelche Produkte, die in China zu billigsten Konditionen gefertigt werden, mit teilweise billigem Silikon auch hergestellt werden, ohne da jetzt genau sagen zu wollen, wer da wie produziert. Aber es ist natürlich schon an sich sehr zu überdenken gibt, wenn man ein Produkt für 5 Cent herstellen lässt, ob das wirklich den Qualitätsnormen entsprechen kann. Insofern waren die Mitbewerber vor 3-4 Jahren vielleicht noch an 2-3 Händen abzuzählen, sind es mittlerweile unzählige, also es geht in die Hunderte. Deswegen war es für uns entscheidend, uns da wirklich abzusetzen von allen anderen, indem wir dieses One-Size-Konzept entwickelt haben, dass unser Cup allen Frauen passen kann, was bei den anderen Herstellern eben noch nicht der Fall ist.
Jetzt seid ihr ja als Hersteller primär unterwegs und ihr musstet euch ja irgendwann mal die Frage stellen, wie ihr das Produkt quasi an die Frau bringen wollt. Was waren denn letztlich Überlegungen und warum habt ihr euch dazu entschieden, quasi ja den indirekten Vertriebskanal eigentlich zu wählen und eigentlich darauf zu verzichten, in Anführungszeichen eigentlich, kommen wir gleich noch drauf, also Stichwort Amazon, das Produkt über den Handel erstmal primär nur anbieten zu wollen?
Also der Hauptkanal in der Anfangszeit war Facebook, sage ich mal ganz einfach. Es gibt bei Facebook sogenannte Beratungsgruppen, die sich wirklich nur explizit mit Menstruationstassen auseinandersetzen. Da gibt es welche, da sind Zehntausende von Frauen drin und auch wirklich, sind geschlossene Gruppen rein für Frauen und da tauschen sich die Frauen untereinander aus, welche Menstruationstasse denn die passende sein könnte. Und da kommen täglich Hunderte von neuen Frauen hinzu, die davon allgemein gehört haben und sich austauschen wollen. Und dadurch, dass Merle-Marie Forstmann entsprechend die Geschichte dann mit angeleiert hat, war sie da auch sehr präsent in diesen Gruppen und konnte da dann auch sehr schnell auf ihr neues Produkt aufmerksam machen und so war sehr schnell auch auf einmal eine Stammkundschaft entwickelt. Und es hat sich explosionsartig durchs Internet umgesprochen, weshalb unser Produkt mittlerweile in diversen Online-Shops weltweit erhältlich ist. Also da sprechen wir von Russland, von Tschechien, wir sprechen von Vietnam, Panama. Also man kann eine Weltkarte nehmen vor sich, man kann wirklich sehr häufig unser Produkt irgendwo finden und wir erhalten heute immer noch dauernd Anfragen auch von Mexikanern und so, wo sie unser Produkt kaufen können. Also insofern war diese Online-Verbreitung enorm wichtig für uns. Ja, und an sich, das Thema, weshalb betreiben wir keinen eigenen Online-Shop, war es, glaube ich, was du noch wissen wolltest, ne? Ist einfach der, dass wir als Hersteller oder als klassischer Hersteller auftreten wollen. Sprich, wir möchten keine einzelnen Pakete verpacken und an unsere Endverbraucher rausschicken, sondern dafür ist einfach der Handel der perfekte Partner, sage ich mal. Die verschiedenen Online-Shops, die es da gibt, egal jetzt ob online oder stationär, können eben unser Produkt zusammen mit anderen Produkten verkaufen. Die sind darauf spezialisiert, das Marketing allgemein aufzubauen und entsprechend auch die Produkte in den einzelnen Handlings entsprechend rauszuschicken, also wirklich in Kleinstverpackungen. Wir wollen es relativ einfach halten als Hersteller, die großen Mengen an die jeweiligen Online-Shops oder stationären Händler zu verschicken, damit die den Rest vornehmen können. Betrifft ja auch dann das Ganze, was noch hinten dran hängt. Das ist ja nicht nur einmal die Ware verschicken, sondern auch Retourenabwicklung etc. Natürlich ist bei einem Hygieneartikel die Retourenquote unheimlich niedrig, logischerweise, weil sowas ja nicht retourniert werden darf. Aber trotzdem ist es einfach was die Händler machen sollen, da haben die mehr Erfahrung und das ist einfach der Grund, weshalb gibt es ja diese Nischen, weshalb gibt es den Handel, weshalb gibt es den Hersteller. Wenn irgendwann alle Hersteller anfangen, ihre Produkte nur einzeln zu verkaufen, dann würden entsprechend die Händler obsolet werden, sag ich mal, ja.
Wobei es ja so schon, ich sag mal, ein Trend will ich gar nicht sagen, aber es ist ja schon so, dass sehr viele Hersteller immer mehr und immer häufiger auch den Weg online selbst finden und neben dem Handel auch direkt zumindest die Produkte anbieten. Das ist dann meistens nach einer UVP, klar, was Preisstrategien angeht, kann man sicherlich darüber diskutieren, aber für euch war es nie Thema, dann einen eigenen Online-Shop zu machen, um zu sagen, ich möchte auch einfach die Erfahrung selbst sammeln, um dann einfach auch nochmal vielleicht sogar noch mehr zu diversifizieren.
Es war vielleicht in der frühesten Anfangszeit eine marginale Überlegung, noch bevor ich ins Unternehmen eingestiegen bin. Auch als ich dann nochmal ins Unternehmen kam, kam das Thema nochmal ganz kurz natürlich auf. Aber für uns war von vornherein klar, dass es für uns nicht in Frage kommt, kleine Paketchen rauszuschicken, einfach aus dem Grund, weil das andere besser können als wir. Das war der Haupthintergrund. Uns geht es darum, dass wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren möchten, sprich auch Produktweiterentwicklung und den Kontakt zu den Händlern auch haben. Und die großen Mengen rauszuschicken. Aber auf der anderen Seite pflegen wir trotzdem einen sehr, sehr engen Draht zu den Endverbrauchern. Also sprich, man muss nicht ein Produkt bei uns einkaufen, damit wir die Erfahrung oder den Erfahrungsaustausch mit den Endverbrauchern haben, was ja enorm wichtig ist. Denn wir haben eine Facebook-Plattform, die Merula Cup Community, ist auch extra nur für Frauen. Da sind mittlerweile knapp 4000 Nutzerinnen von Merula Cups drin, mit denen wir uns dort exzessiv austauschen können. Da unterhalten sich Frauen untereinander. Wir können entsprechend sehr viel Informationen da rausziehen. Wir nehmen Wünsche dort raus. Also wir haben jetzt eine Menstruationstasse entwickelt, die kommt in Kürze auf den Markt. Nach Ostern, das wird die fassungsstärkste sein auf dem Markt, weil sie mit 50 Millilitern sehr, sehr viel Blut auffangen kann, womit viele Frauen Probleme hatten, die einfach eine sehr, sehr starke Blutung haben. Und diesem Wunsch sind wir dadurch oder konnten wir dadurch nachkommen. Das ist ja immer so das Thema. Wenn ich auf einmal mit dem Endverbraucher als Hersteller nichts mehr zu tun habe, besteht die Gefahr, dass der Markt sich an mir vorbei entwickelt. Und durch den direkten Kontakt, den wir dort pflegen, können wir eben solche Dinge auch machen und werfen jetzt ein Produkt auf dem Markt, was wir sonst nicht hätten machen können.
Und jetzt ist es ja so, ja, verstanden, verstehe ich, aber ihr seid ja bei Amazon aktiv. Das heißt, ihr seid da schon selbst als Händler bei Amazon aktiv, also nutzt die Plattform Amazon. Wie kam es dann zu der Überlegung zu sagen, also wir gehen dann doch Amazon selbst an und kannibalisieren unter Umständen dann weitere Händler oder Partner, die wir haben?
Bevor es mit dem Podcast weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar ist es für klein- und mittelständische Unternehmen insbesondere wichtig, dass man bei Google im organischen Bereich gefunden wird. Gerade das Thema AdWords, also kommerzielle Werbeschaltungen bei Google, sind zum Teil sehr teuer, sehr kostenintensiv und kurzfristig ausgelegt, denn immer nur solange man oben Geld hineingibt, kommen Besucherströme auf eure Webseite. Und das Thema organische Suche, also das Thema Suchmaschinenoptimierung, abgekürzt auch SEO, ist für viele klein- und mittelständische Unternehmen die kostengünstigere und letztendlich auch nachhaltigere Variante, um Sichtbarkeit aufzubauen und gleichzeitig qualifizierte Besucher auf die eigene Webseite zu bekommen, um entweder den eigenen Umsatz online weiter anzukurbeln, Anfragen zu generieren, aber auch für rein stationäre Händler, Geschäfte, Dienstleister ist das ein Thema, denn letztendlich durch die fortgeschrittene oder fortschreitende mobile Nutzung ist es natürlich auch so, dass man den nächsten Dienstleister, Schlüsseldienst, das nächste Produkt vor Ort direkt sucht, weil man es vielleicht dort auch direkt kaufen bzw. sich darüber informieren will. Also lokales SEO oder Local SEO genannt, lokale Rankings bei Google, wie das Ganze funktioniert, biete ich immer wieder in den nächsten Wochen und Monaten als kostenloses Webinar an. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, damit ihr mit eurem Unternehmen auch lokal sichtbar seid. Denn obwohl es einige Analogien zum klassischen SEO gibt, gibt es auch einige Dinge, die man ja besonders berücksichtigen sollte, um ja mehr Sichtbarkeit, um auch eben auf die vordersten Plätze bei Google zu gelangen. Unter der URL, wer also Interesse hat, an einem dieser kostenlosen Webinare teilzunehmen, der kann sich letztendlich einfach unter der URL www.digitalesunternehmertum.de/ lokale Rankings, alles zusammengeschrieben, kostenlos für den Newsletter eintragen. Dort werden wir die regelmäßigen Termine ganz aktuell publizieren.
Es war weniger als Kannibalisierung gedacht, sondern ganz entscheidend, ja. um eben noch mehr die Masse und die Breite zu erreichen, weil eben es sich einfach immer mehr natürlich Richtung Amazon hinbewegt und die Endkundin, die dort jetzt, sagen wir mal, ihre CD bestellt oder ihre Schuhe, möchte gleichzeitig vielleicht dann auch noch eine Menstruationstasse mitbestellen. In dem Fall, die anderen Wettbewerber sind dort in irgendeiner Form schon erhältlich, sei es über den Hersteller direkt oder auch wieder Zwischenhändler. Und wenn wir dort nicht auf dem Markt verfügbar sind, dann kauft die Person uns dort nicht, sondern sie kauft ein anderes Produkt. Vielleicht gibt es eine marginale Prozentzahl von 3, 4, 5%, die dann sagen, ich bestelle jetzt doch nur meine Schuhe hier bei Amazon und gehe dann nochmal in den anderen Online-Shop nebenher und bestelle das im Online-Shop X zusätzlich. Uns ging es dabei darum, also auf dem Markt präsent zu sein. Hier ist es aber so, dass dass Amazon für uns als Logistikpartner komplett tätig ist. Das heißt,
also ihr macht FBA dann, ne?
Genau, Amazon FBA sind wir in dem Fall. Also sprich, wir schicken auch die Ware komplett in großen Mengen an Amazon, die das auf ihre Logistikzentren verteilen und von dort aus wird es dann ganz einfach an den Endkunden verschickt. Bei uns läuft nur die Faktura ab, das geht alles vollautomatisch, sprich wenn du, deine Frau oder Freundin, wie auch immer, unseren Cup morgen bei Amazon bestellt, haben wir mit dem Warenfluss als solches nichts zu tun, die Ware wird direkt von Amazon hingeschickt, nur du bekommst automatisiert eine E-Mail von uns mit der Rechnung. Also insofern, wir sind eigentlich, das ist wirklich so ein eigentlich nur im B2B-Geschäft tätig. Wir sagen das mit Amazon ist dann so ein bisschen ein Twitter-Geschäft, weil die Ware zwar nicht von uns verschickt wird, aber der Endkunde bekommt trotzdem eine Rechnung von uns. Also insofern haben wir da dann doch mit dem B2C ansatzweise zu tun.
Lass uns doch mal vielleicht gerade mal zu dem Thema Marketing kommen. Also ihr seid ein junges Unternehmen, hast du gesagt, Anfang 2017 gestartet. Klar, als Hersteller wollt ihr euch positionieren, habt ihr euch positioniert. Wie sieht da das Marketing aus? Also unterstützt ihr, oder du hast eben von der Community gesprochen, habt ihr eine breite Community, einen Ratgeberbereich, wo diese Themen angesprochen werden? Also sprich Content-Marketing, ist das für euch ein wichtiges Thema? Unterstützt ihr die Online-Händler im Rahmen deren Marketingmaßnahmen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist halt schwierig, ist immer so ein Thema. Beim Marketing muss man ja mal aufpassen, weil was bringt es mir einem, wenn ich das beste Produkt auf den Markt geworfen habe mit viel Geld und keiner spricht darüber und weiß davon. Das ist ja das, woran einige auch kaputt gehen, weil sie eben kein Marketing machen, weil sie eben an der falschen Stelle knausern. Es ist in der Tat natürlich so, als Start-up muss man immer sehr stark aufpassen, wie halte ich meine Kosten im Rahmen, wo kann ich Geld investieren, ohne vielleicht zu viel Geld zu verbrennen. Und gerade beim Marketing ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Entweder ich starte eine Marketingkampagne, die ich falsch gestartet habe, viel Geld reingesteckt habe und ich habe am Ende keinen Nutzen. Oder ich habe wirklich das Glück und habe gesagt, okay, ich habe jetzt hier den optimalen Kanal, da kann ich das Geld investieren und habe einen sehr starken Reinvest. Insofern haben wir unsere Marketingmaßnahmen erst noch ein bisschen zurückgehalten, weil wir sehr, sehr stark in die Weiterentwicklung von weiteren Produkten auch gehen mussten. Starten jetzt nach und nach Marketingmaßnahmen. Also wir haben zum Beispiel Anfang dieses Jahres mit einigen Influencern zusammengearbeitet, weil wir den Instagram-Bereich ein bisschen auffüllen wollten. Das hat auch in gewisser Weise funktioniert. Leider nicht ganz so, wie wir uns das erhofft haben. Aber auch da wollten wir uns dieser ja einfach neuen Werbe- oder Medienmöglichkeit dann auch bedienen. Und die klassische Werbung haben wir jetzt noch nicht ganz so im Blick gehabt, wie jetzt in Form von Anzeigenschaltungen in Frauenzeitschriften, die auch sehr kostenintensiv sind an der Stelle. Also da ist man dann nicht mit 1.000, 2.000, 3.000 Euro dabei. Da wird es dann schnell fünfstellig, um die Masse zu erreichen. Und das sind einfach Sphären, wo wir einfach noch sehr, sehr genau überlegen müssen und sehr genau auch nochmal den Euro umdrehen wollen. Das heißt, die Werbemaßnahmen halten sich momentan noch in Grenzen, werden aber nach und nach mehr. Was die Unterstützung der Online-Partner oder Online-Shops angeht als solche. Da haben wir natürlich dann schon mal auch unterstützt in Form von Gewinnspielen oder Ähnlichem. Wir haben schon sehr gute Bezugskonditionen, die es eigentlich auch den Shops ermöglichen, da noch ein bisschen Luft zu haben. Und aber wir sind fortwährend dran, das noch zu verbessern und auszubauen vor allem.
Ja, wie ist das Thema Suchmaschinenoptimierung? Also gerade bei euch kann ich mir vorstellen, wenn ihr informiert, Tipps gebt oder du hast ja selbst gesagt, es ist zum Teil ein sehr beratungsintensives Produkt oder zumindest das Thema insgesamt kann ich mir vorstellen, dass ja gerade auch Thema SEO für euch ein relevanter Kanal sein könnte, wo ihr ja eben viel über Content, viel aufklärt über diesen Kanal und dann die Leute indirekt natürlich über eure Seite vielleicht zu euren Partnern hinbringt. Wie sieht das denn da aus?
Genau, das ist ein entscheidender Punkt. An sich, das SEO oder dem SEO haben wir uns auch entsprechend Ende letzten Jahres angenommen. Wir arbeiten da jetzt mit einer sehr großen Agentur zusammen aus Saarbrücken, entsprechend, die uns da komplett in der Kommunikation auch unterstützt. Durch den Relaunch, den wir mit unserem Produkt im stationären Handel hatten, wir sind ja seit Ende letzten Jahres, seit November in den DM-Märkten erhältlich und dahingehend war es dann auch notwendig, eine neue Webseite aufzusetzen. Das haben wir dann Ende letzten Jahres auch getan. Die ging im Dezember online, also kurz nach Weihnachten. Und haben da entsprechend auch schon vom Wording sehr stark darauf geachtet, Standardbegriffe einzubauen, weil unser Produkt haben wir bislang immer als Menstruationscup bezeichnet, weil das in vielen Ohren einfach angenehmer klingt als Menstruationstasse. Aber auch hier war dann das Erste, was dann aus dem Marketing kam, wo es hieß, verwendet häufiger in euren ganzen Texten Menstruationstasse als solche, weil das eben doch der Hauptsuchbegriff eben ist. Und das sind einfach Tipps, die wir dann entsprechend mit unserer Agentur dann auch angenommen und auch umgesetzt haben. Weshalb wir da auch vom Ranking her sehr stark und sehr weit oben auch schon bei Google stehen. Also wer Menstruationstasse eingibt, findet uns sehr häufig sehr weit oben in den Ergebnissen. Auch in der Bildsuche findet man sehr häufig unseren Cup. Deswegen heben wir uns ja ab durch den One-Size-Cup entsprechend. Unserer ist ja zum Glück eben nicht mehr beratungsintensiv, weil unserer Cup jeder Frau passen kann. Und von daher, wer auf unserer Seite ist, hat auch eigentlich überall immer den Button hier das Produkt kaufen oder hier erhältlich oder jetzt hier klicken und dann landet man sofort auf der Übersicht der Online-Händler oder auch der stationären Händler. Also da wollten wir es auch durch relativ wenig Klicks sofort ermöglichen, dem, der sich dafür interessiert, zu unserem Partner zu kommen, um unser Produkt auch kaufen zu können.
Wie wichtig ist denn der mobile Kanal eigentlich in eurem Business? Also ich sage mal so im klassischen E-Commerce, wenn ich als Pure-Player, als Online-Händler unterwegs bin, dann machen die Besucherströme ja schon mittlerweile 50% und mehr aus. Auch die Abverkaufsquoten oder zumindest die absoluten Zahlen nehmen zu. Jetzt ist das Thema für euch sicherlich auch relevant, über die verschiedenen Kanäle oder Devices präsent zu sein. Aber wie sieht's da konkret aus?
Ja, es ist natürlich logischerweise so, dass wenn wir eine neue Webseite entwickeln oder entwickelt haben, haben wir die entsprechend schon im Responsive Design zumindest erstellt. Das heißt, dass auch der Endverbraucher, der jetzt im besten Fall am DM-Regal steht und sich über unser Produkt informieren möchte, auch unsere Webseite entsprechend auch dargestellt bekommt und auch nutzen kann. Aber ansonsten ist es natürlich ja dann nicht mehr ganz in unserer Hand. Dann liegt es daran, dass die Online-Shops an sich natürlich optimiert sind, um auf Tablets oder auch auf Smartphones angezeigt werden zu können, damit der Kunde dort das Shopping-Erlebnis haben kann, was er möchte. An sich ist es natürlich ein Produkt, was man nicht unbedingt jetzt auf die Schnelle irgendwo vielleicht bestellt, außer vielleicht drei Frauen sitzen im Café zusammen, unterhalten sich zufällig, dann kann es sein natürlich schon, dass die eine zum Smartphone greift und dann unser Produkt direkt darüber bestellt. Aber es ist jetzt vielleicht nicht so dieses klassische Produkt, was eher in den mobilen Kauf jetzt reinfällt oder in den Smartphone-Kauf. Wir haben zumindest als Hersteller das Nötige dafür getan, dass wir entsprechend responsive sind, dass man sie auch überall mit jedem Device sauber über uns informieren kann.
Lass uns vielleicht mal kurz zum stationären Bereich kommen. Du hast es ja eben gesagt, ihr seid auch bei DM mittlerweile gelistet. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie kam es dazu? Also gerade auch der stationäre Handel oder der stationäre Weg ist, hatten wir auch schon drüber gesprochen, sicherlich auch ein ganz wichtiger, um ja letztendlich auch Präsenz zu bekommen, um letztendlich auch die Marke vielleicht nochmal zu transportieren, anders als das jetzt vielleicht online in dem Fall möglich wäre, zumindest in der Dimension. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit DM und insgesamt auch so die Entwicklung, was den stationären Bereich angeht?
Also für uns war es von vornherein klar, dass wir nach dem Online-Handel unbedingt in den stationären Handel kommen müssen. Das war der erste Punkt. Dann war die nächste Überlegung, wer kann unser Anlaufpartner sein, um im stationären Handel tätig zu werden? Weil es ist ja nicht so, dass täglich das Telefon klingelt und irgendwelche großen Händler fragen bei einem Mann und sagen, wir wollen gerne ein neues Produkt haben, gerade wenn man noch klein und unbekannt ist. Insofern haben wir uns überlegt, welchen Weg können wir gehen, wen können wir ansprechen vor allen Dingen. Und da haben wir einen sehr guten Kontakt, den wir entsprechend zu DM haben herstellen können und haben dann DM unser Produkt auch vorgestellt, ihnen auch die Vorzüge gezeigt und dann ging es ganz normal darum, dass unser Produkt nicht nur marketingtechnisch überzeugen musste, sondern entsprechend auch wirklich funktioniert. Und das hält, was es verspricht. Deswegen ist unser Produkt auch erstmal ausgiebig dann seitens DM getestet worden. Und nachdem die festgestellt haben, das hält, was es verspricht, sind wir dann in die nächsten Gespräche gegangen und dann ging es ganz normal in die Verhandlungen rein. Und für uns war natürlich an der Stelle DM als Marktführer der Drogerieketten in Deutschland mit 1.900 Filialen natürlich das große Los. Einfach aus dem Grund, weil wir auf einen Schlag sehr, sehr viele Millionen Haushalte erreichen können, nur durch die Platzierung in DM-Märkten. Es war einfach, ich sag mal, ein Quäntchen Glück. Auch natürlich unser gutes Produkt, was da überzeugt hat. Es war definitiv nicht einfach. Also es ist nicht so, dass man dann gerade mal bei DM einfach nur anruft und sagt, hier, wir haben ein Produkt, wollt ihr nicht mal? Ja, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Aber insgesamt war DM für uns das Wichtigste erstmal. Aber natürlich geht es darum, sich dann nicht am Ende nur auf einen zu konzentrieren, sondern den Markt im stationären Handel einfach weiter auszubauen. Sprich, bei noch mehr Händlern gelistet zu sein. Weshalb wir jetzt seit Anfang des Jahres zum Beispiel auch im Apothekengroßhandel geführt werden, sodass uns nahezu jede zweite Apotheke innerhalb von 3 Stunden bestellen kann, wenn sie uns nicht schon vorrätig hat. Aber da sollen auch noch weitere folgen. Also wir arbeiten weiterhin sehr stark dran, in weitere Vollsortimente reinzukommen, in weitere Drogerieketten reinzukommen, um es noch einfacher zu machen, unser Produkt zu finden. Apotheken und Apotheken kennen dieses Produkt eigentlich noch gar nicht, obwohl es wirklich viele Vorteile bietet. Weshalb wir unsere Mitarbeiter hier vor allen Dingen jetzt erstmal im Umkreis von 100 Kilometern entsprechend rausgeschickt haben, also Mainz, Wiesbaden, so die Ecke, Kaiserslautern, um da entsprechend auch erstmal Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und wenn sie nicht im Außendienst sind, dann haben wir welche, die entsprechend hier die Ware verpacken. Also wir verpacken auch noch alles selbst. Das heißt, wir sourcen das nicht irgendwo out nach China und lassen das da verpacken. Also unser Produkt wird in Deutschland hergestellt und unser Cup wird hier hergestellt und wird auch hier entsprechend verpackt und verlässt dann unser Haus auch. Also das kann ich jetzt so uns sagen. Wir haben jetzt hier insgesamt 130, 140 Quadratmeter, auf denen wir uns austoben können, was schon enorm wichtig ist. Und wir haben vor allen Dingen die Möglichkeit jetzt an dem Standort, wo wir hier sind, dass wir nicht im schlimmsten Fall, wenn jetzt die nächsten großen Aufträge kommen, schon wieder umziehen müssten. Wir können unsere Lagerhalle hier entsprechend noch erweitern. Also wir haben im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, für uns wäre es ja das Positivste, rund 300 Quadratmeter zur Verfügung, die wir voll ausnutzen könnten.
Kannst du was zu Umsatzgrößen oder Entwicklung zumindest sagen? Also wie habt ihr euch entwickelt? Also Anfang letzten Jahres gestartet, also noch kein volles Geschäftsjahr hinter euch, aber vielleicht auch so eine Tendenz 2017, 2018.
Genau, also da schmunzle ich immer auch gerade, wenn ich mit unserer Bank entsprechend spreche und die wollen Planzahlen haben für 2018, 2019, sage ich immer, ich kann euch irgendwelche Zahlen aufschreiben, aber ich gebe euch jetzt schon eine Unterschrift runter, dass die Zahlen überhaupt nicht stimmen. Also als ich ins Unternehmen letztes Jahr eingestiegen bin, war mein Gedanke ja auch noch ein vollkommen anderer. Ich war letztes Jahr noch voll berufstätig in einem mittelständischen Unternehmen, wo ich in der Geschäftsleitung angestellt war und dachte, ich steige in das Unternehmen mit ein hier und helfe einfach ein bisschen dabei und schau mal, wie sich das entwickelt, bis ich dann wirklich mich im Herbst, Spätherbst letzten Jahres entscheiden musste, entweder oder. Und da habe ich meinen sehr gut bezahlten Job aufgegeben, weil ich gemerkt habe, die Zukunft steckt definitiv in Merula. Deswegen, also als ich eingestiegen bin, hatte ich noch eine Planzahl, wo ich gesagt habe, mein Ziel für 2017 sind rund 150.000 Euro Jahresumsatz. Ich würde mich freuen, wenn wir bei 200.000 landen würden, aber das war noch vollkommen fern für mich. Wir sind jetzt am Ende des Jahres bei knapp 400.000 Euro Umsatz gelandet. Ja, also da haben wir wirklich jegliches Ziel dann auf einmal überschritten. Von daher, die Planzahl für 2018 ist mindestens die 400.000 wieder zu erreichen, das ist klar. Ja, aber an sich es ist Kaffeesatzleserei momentan. Wir werden definitiv im sechsstelligen Umsatzbereich wieder dieses Jahr landen. Ob wir das siebenstellige erreichen, das werden die nächsten Monate einfach zeigen, wie auch unsere Entwicklung sein wird in weiteren stationären Handelsgeschäften.
Was sind so die nächsten Steps? Du hast gesagt, ihr habt weniger den Fokus zumindest bislang aufs Marketing gehabt, sondern eher auf Produktentwicklung. Was wird man weiter von Merula hören?
Von Merula wird man weiter hoffentlich immer mehr hören. Ja? Es ist natürlich so, klar, man ist immer auf der einen Seite, man ist irgendwo finanziell ansatzweise eingeschränkt, kann man natürlich auch gewisse Dinge machen, um das weiter auszuweiten. Bei uns ist das Tolle bislang, wir sind nahezu ausschließlich eigenfinanziert. Das heißt also, bei uns liegen keine 300.000 Euro Kredite im Nacken, wo wir nicht gut schlafen können nachts. Das ist also schon mal ein entscheidender Faktor. Und der andere Punkt ist der, jetzt muss ich mich gerade nochmal, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Ja, was wir noch hören
von Merula in der Zukunft. An sich ist natürlich die weiteren Produkte, die wir jetzt entsprechend anstarten, wo wir jetzt sehr viel Zeit und Kraft reingesteckt haben. Wir haben jetzt einen Launch eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach Ostern. Und wir sind auch noch mit einem weiteren Produkt schon in der Pipeline. Dazu kann ich aber noch nichts verraten. Das wird hoffentlich auch in ein paar Monaten kommen. Das heißt, dass wir natürlich dann immer mehr Frauen auch mit unseren Produkten am Ende bedienen können. Ja, und natürlich auch unsere Produktsparte einfach immer weiter ausweiten. Also es wird nicht nur auf dem Cup am Ende sein, sondern auch, was alles noch drumherum an Darmhygiene dann auch anfallen kann. Ja, oder auch insgesamt allgemein im Hygienebereich. Also hier geht es darum, die Produktpalette zu erweitern und dann auch natürlich das Marketing mal in die Hand zu nehmen, dass die Kunden auch wissen, wo sie uns kaufen können und was wir überhaupt sind.
Jetzt habt ihr ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr ja, ich hätte bald gesagt, fast untypisch für ein Startup, eine GbR, also keine GmbH. Ihr seid eigenfinanziert. Wie geht da die Reise weiter? Schafft ihr es tatsächlich rein, aus dem eigenen Cashflow zu wachsen und ein Unternehmen so aufzubauen, dass sich das für euch dann auch, ich sag jetzt mal, innerhalb von kürzester Zeit wirklich richtig rentiert? Oder spielt ihr auch mit dem Gedanken, eine Kapitalgesellschaft zu gründen und da andere Investoren mit reinzunehmen, um vielleicht auch schneller wachsen zu können, weil du ja eben selbst gesagt hast, dass man da gewisse Grenzen natürlich hat. Auf der anderen Seite hat man die Freiheit, da keinem Rechenschaft ablegen zu müssen. Aber wie sind so da eure Gedanken oder auch Planungen?
Also momentan tut es uns ganz gut, dass wir organisch wachsen. Das ist erstmal ein Punkt, also nicht zu schnell. Wobei das alles, wie wir organisch gewachsen sind, auch schon wahnsinnig schnell gegangen ist, wenn man sich das mal so vorstellt. Wir haben uns selbst manchmal kneifen müssen, weil wir es nicht glauben konnten, wie schnell alles geht. An sich war es aber schon so, dass wir uns aus dem reinen Cashflow nicht mehr finanzieren konnten. Das war zwischendrin auch schon der Fall. Denn ich sage es immer ganz einfach, bestellt ein Shop 200 Produkte bei dir, dann kannst du schon wieder im Hintergrund die nächsten 400, 500 Produkte produzieren, um dann entsprechend bei der nächsten Bestellung wieder tätig zu sein. Das ist ja das ganz einfache Prinzip des Cashflows. Jetzt hast du aber natürlich auf einmal den Sprung, wenn du bislang mit kleinen Händlern zu tun hast, auch wenn es viele kleine Händler sind, und dann kommt auf einmal ein großer Player oder ein großer Händler, in dem Fall jetzt DM. Das sind natürlich ganz andere Mengen, die du auf einmal auf einen Schlag produzieren musst. Das heißt, das kannst du unmöglich aus einem Cashflow bedienen. Insofern war es dann da die Möglichkeit, dass wir da aus eigenen privaten Mitteln entsprechend eingestiegen sind. Also nicht dritte Mittel oder nicht fremde Mittel, sondern eigene Mittel der Gesellschafter. Sprich, entweder von Merle oder dann auch entscheidend von mir, die dann dafür sorgen konnten, um damit entsprechend weiter produzieren zu können. Weshalb wir eine GbR sind und keine GmbH, das ist, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen ein Trend, dass man erstmal am Anfang hingeht, vielleicht auch um sich selbst abzusichern als Unternehmer und sagt, ich gründe lieber eine GmbH, weil dann hafte ich auch nicht mit meinem Privatvermögen im Falle eines Falles, wobei man da ja auch mal dazu sagen muss, sobald ich dann aber bei der Bank sitze und den nächsten Darlehensvertrag über 300 oder 400 oder 500.000 Euro unterschreibe ich den nicht mehr als Geschäftsführer der GmbH, sondern ich unterschreibe den als Privatperson. Also hafte ich in dem Moment auch. Das heißt, mir bringt in dem Moment als GmbH nur ein Vorteil, wenn ich sage, ich unterschreibe irgendwelche Aufträge in Form von, ich gebe irgendwelche Teile in Auftrag, die kosten mich jetzt 70, 80, 90.000 Euro, und wenn ich die Rechnung auf einmal am Ende nicht bedienen kann, dann kann ich im schlimmsten Fall die Hände heben und dann ist nur meine Kapitalgesellschaft dran. Das war bei uns aber nicht der Fall. Wir wussten, dass wir solche Summen gar nicht investieren müssen. Die Summen, die wir zu investieren haben, klar, geht es da auch mal in die 60, 70, 80.000 Euro, die können wir entweder aus dem Cashflow bedienen oder noch mit gutem Gewissen vertreten. Denn an sich, steuerrechtlich, bringt uns eine GbR entscheidend mehr, weil wir als Gesellschafter entsprechend einen Freibetrag haben bei den Einnahmen. Nagel mich jetzt nicht fest. Ich meine, der ist, glaube ich, bei 16 oder 18.000 Euro oder 13.000 1.500, irgendwo so in dem Bereich bewegt er sich, was mir erstmal beim Gewinn am Ende abgezogen wird, im positiven Sinne von meiner Einkommensteuer. Also ganz einfach, habe ich 100.000 Euro Gewinn am Ende des Jahres, teile das auf 2 Personen auf, sind 50.000 Euro pro Person und bei einer GmbH müsste ich jetzt die 50.000 Euro entsprechend über mein Gehalt voll versteuern, als Lohnsteuer beziehungsweise als zusätzliche Dividende. Während ich bei der GbR entscheidend von den 50.000 dann nochmal den Freibetrag von 13,5 oder was abziehen kann und dann nur die 37.000 versteuern muss. Also steuerrechtlich habe ich da erstmal einen enormen Vorteil. Also GmbH und GbR hat diese und jene Vorteile und Nachteile. Die Bilanzierung, die ich bei einer GmbH auf sofortige Weise natürlich habe, habe ich bei einer GbR nicht. Das bringt mir am Anfang erstmal einen Vorteil, aber wenn die Umsätze entsprechend hoch sind oder noch die Gewinne, wird auch bei einer GbR bilanziert.
Und Investoren, um jetzt schneller zu wachsen, braucht ihr auch nicht oder wollt ihr vielleicht auch gar nicht?
Jein. Also ich sag mal so, natürlich gehen wir nicht mit Scheuklappen vorne weg. Also wenn Investoren auf einmal an der Tür klopfen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir uns das anhören. Also das kann durchaus der Fall sein, weil wir auch einfach immer mehr merken, dass es durchaus hier und da schon helfen könnte. Wenn man da noch einen Partner zusätzlich an der Hand hätte, der sagt, hier, ich habe Betrag X locker gemacht, um Y-Anteile zu erhalten. Das müsste man einfach dann für den Einzelfall entsprechend sehen, welche Vorteile man daraus ziehen kann.
Ja, also. Ja, das heißt, wir sehen euch nicht bei den Höhlen der Löwen.
Ja, schön wäre es, wenn wir da stünden. Ja, nee, ich meine, es ist natürlich, Höhle der Löwen hat auch definitiv, ich gucke da sehr gerne, wirklich seine Vorzüge. Vor allen Dingen, wenn da auch Unternehmer auftreten, die es auch wirklich ernst meinen. Da gibt es ja auch welche, da greift man sich ja manchmal an den Kopf, was die dann noch für Vorstellungen haben, die da reinkommen, wo man sich schon denkt, Mensch, ihr sitzt da wirklich gerade vor so einem kompetenten Team, ja, und dann verlangt ihr hier irgendwie mit einem bisherigen Umsatz von 30.000 Euro auf einmal 1 Million Euro für 10% eures Unternehmens. Da fragt man sich wirklich, sei kein Unternehmer, sondern mach lieber irgendwas anderes, das machst du wahrscheinlich immer noch besser. Also von daher, man weiß nie, was da die Zukunft irgendwann mal bringt, ja, ausschließen kann man sowas nie, aber Stand jetzt, müssen wir schauen, ob es irgendein anderer Investor irgendwann wird oder ob wir es einfach weiterhin organisch machen und selbst aus unserem eigenen Erfolg herauswachsen.
André, ich danke dir sehr für mal den Einblick in euer Unternehmen. Ich finde es einen sehr spannenden Case, vor allen Dingen, weil es auch mal so in die, ich hätte jetzt mal gesagt, nicht klassische Variante geht, zu sagen, wir machen auch den Direktvertrieb selbst und gehen dann quasi über Umwege in den Handel rein. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt. Drückt euch weiterhin die Daumen und wünsche euch viel Erfolg. Lasst uns gerne mal ein Update in ein paar Monaten machen, wie ihr euch entwickelt habt, ob das, was ihr euch so vorgenommen habt für 2018 auch irgendwie eingetroffen ist. Lasst uns gerne in Kontakt bleiben und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Sehr gerne, Thomas. Ich danke dir und ich drücke uns auch die Daumen. Würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Monaten wiederhören, auch wenn die Zuhörer uns wiederhören könnten. Also würde mich freuen. Danke dir.
Sehr schön. Danke.